WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Es sind Zahlen, die ich vorher nicht ansatzweise kannte und die mich beeindruckt haben. Was meinen Sie? Wie groß war der Umsatz in Apotheken mit rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln im Jahr 2021? Eher eine oder eher 10 Milliarden Euro? Selbst wenn Sie zu der höheren Zahl hier, also 10 Milliarden Euro, tendieren, muss ich Ihnen leider sagen, völlig falsch. Es waren nach Angaben des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller satte 66 Milliarden Euro. Mich hat es jedenfalls wirklich erstaunt, ich war beeindruckt. Zunächst aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Casts. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Und damit dürfte auch schon klar sein, worum es heute gehen wird, um den deutschen Arzneimittelmarkt. Ganz ehrlich, vor wenigen Monaten wäre ich nicht wirklich auf die Idee gekommen, dies zu einem Thema unserer Podcast-Reihe zu machen, bis irgendwann die ersten Meldungen darüber auftauchten, dass es bei bestimmten Medikamenten zu Engpässen gekommen sei, dass die Lieferketten nicht mehr wie selbstverständlich funktionierten und so weiter. Und ich dachte bisher immer, so selbstverständlich wie der Strom aus der Steckdose kommt, so selbstverständlich war es auch für mich und sicherlich auch für viele von Ihnen, dass man mit einem Rezept in die Apotheke geht und sofort das entsprechende Medikament ausgehändigt bekommt. Was ist also passiert, dass diese Selbstverständlichkeit ins Wanken geraten ist? Worauf müssen wir uns einstellen? Wer verdient eigentlich an Medikamenten und wo werden unsere Medikamente hergestellt? Mein Gast, das versichere ich Ihnen, kennt die Antworten auf diese und möglicherweise auch viele weitere Fragen. Mein Gast ist in Kürze Hochschullehrer an der WWU und zugleich Apotheker. Ich will ihn aber etwas ausführlicher natürlich vorstellen. Klaus Lange hat von 1986 bis 1990 Pharmazie an der Universität Frankfurt am Main studiert. 1996 hat er promoviert. Seine Habilitation folgte im Jahr 2005. Er war von 1996 bis 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für pharmazeutische Technologie der Universität Frankfurt. Seitdem lehrt und forscht er als Professor für pharmazeutische Technologie an der WWU. Er ist auch geschäftsführender Direktor des gleichnamigen Instituts. Im Jahr 2008 erhielt er den Preis des Fachbereichs Biochemie, Chemie und Pharmazie für exzellente Lehre. 2016 bekam er den Phoenix Pharmaziepreis für Wissenschaft. Im gleichen Jahr, also 2016, bekam er stellvertretend für ein Team den Lehrpreis der Universität Münster für das Konzept der Pharm School der WWU. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Langer.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier in diesem Podcast einige Stellungnahmen zu dem Thema Arzneimittelversorgung dann auch berichten zu können. Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Ich bin gespannt. Bevor wir, Herr Langer, über Kopfschmerztabletten, Salben oder auch Nasentropfen sprechen, es ist wahrscheinlich kein Automatismus, dass man als Professor für pharmazeutische Technologie gleichzeitig Apotheker ist. Oder doch? Sie sind Apotheker, braucht man dafür eine Art Zusatzqualifikation?
In gewisser Weise benötigt man dafür eine Zusatzqualifikation, aber die allermeisten, die Pharmazie studieren, erwerben auch diese Zusatzqualifikation. Die ergibt sich daraus, dass man nach dem Pharmaziestudium ein praktisches Jahr macht, davon mindestens ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke dann auch tätig sein muss. Und wenn man sich nach diesem praktischen Jahr dann noch einer Staatsexamensprüfung stellt, dem dritten Staatsexamen im Bereich Pharmazie, kann man die Approbation als Apotheker beantragen. Und das hatte ich gemacht, also dieses Praktikum, dieses jährliche, und mich dann auch im dritten Staatsexamen dann ja qualifiziert für die Berufsbezeichnung Apotheker.
Wir haben also heute einen Hochschullehrer und gleichzeitig einen Apotheker zu Gast, das freut mich. Herr Langer, am 21.12., ich habe mir noch mal die Zeitung rausgesucht, letzten Jahres hieß es in der Süddeutschen Zeitung, Zitat, Deutschland sucht Fiebersaft. Als auch Sie, also kurz vor Weihnachten, von besagten Lieferschwierigkeiten bei Arzneimitteln lasen bzw. hörten, was dachten Sie in diesen Tagen? Das kommt halt immer mal wieder vor, Sie kennen sich ja viel besser aus als wir. Oder dachten Sie vielleicht, jetzt ist es aber wirklich eine ernste Lage?
Also es war tatsächlich eher das Letzte. Man muss sagen, es kommt immer wieder mal vor, es kam auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal vor, dass gewisse Arzneimittel nicht verfügbar waren. Aber im letzten Jahr hat sich die Situation deutlich verschärft und dass dann auch sehr einfache Arzneimittel wie Fiebersäfte für Kinder betroffen sind, hat mich selbst in gewisser Weise überrascht. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie Arzneimittelproduktion und wo Arzneimittelproduktion läuft, muss ich sagen, war die Überraschung dann auf den zweiten Blick vielleicht auch nicht mehr ganz so groß.
Ja, Deutschland galt ja mal, ich habe mir das Zitat mal rausgesucht, als Zitat Apotheke der Welt, Zitat Ende. Und dann dachte ich, jetzt sowas, welche Gründe gibt es dafür? Ich vermute mal, es gibt nicht nur den einen, sondern mehrere. Vielleicht versuchen wir das mal ein bisschen zu sortieren. Was ich so gelesen habe, war Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise, Lieferkettenprobleme. Vielleicht sortieren wir das mal. Was sind für Sie die wesentlichen Gründe für die Lieferschwierigkeiten im vergangenen Jahr vor allem?
Ja, also wie Sie schon sagen, Deutschland war mal oder galt mal als Apotheke der Welt. Das war auch noch in meiner Studienzeit in den 1980er, 1990er Jahren. Und da war noch sehr viel an Arzneimittelproduktion, aber eben auch an Rohstoffproduktion für die Arzneimittel in Deutschland beziehungsweise auch in den EU-Ländern lokalisiert. Man hat dann insbesondere aus Kostengründen natürlich auch versucht, die Produktion zu verlagern. Es wurde sehr viel von der Produktion in den asiatischen Bereich verlagert. Es gibt zwei Länder, die hier eigentlich dominierend sind mittlerweile im Markt. Das ist China und das ist Indien. Also sehr viele Firmen haben Rohstoffproduktion in diese Länder verlagert aus Kostengründen. Und ja, es kam dann im Jahr 2020 Corona dazu, es wurden Handelsketten unterbrochen und insofern war es nicht mehr so ohne weiteres möglich, diese in China und Indien, vor allem in China produzierten Rohstoffe, auch wieder nach Europa zur Weiterverarbeitung zu bringen. Und das hat sich dann deutlich über die Folge Monate und Jahre verschärft, bis man in diesen Versorgungsengpass hineingeraten ist.
Ich habe gerade noch einen weiteren möglichen Grund genannt, nämlich die steigenden Energiepreise. Spielten die dann doch keine so wesentlichen Rolle oder war das auch ein Baustein in diesem Konglomerat von Gründen?
Also die steigenden Energiepreise sind sicherlich auch hier für den deutschen Bereich ein Puzzlestück, die dazu geführt haben, dass es eine gewisse Verknappung dann auch an Arzneimitteln gab. Wir haben eine begrenzte Produktionskapazität hier in Deutschland und die Firmen, die diese Produktion durchführen, das sind teilweise auch Firmen, die im Lohnauftrag sowas machen, geben natürlich ihre Kosten, Energiekosten, Personalkosten und so weiter an die Auftraggeber weiter. Das heißt, die Produktion in Deutschland hat sich durch die Energiepreise auch verteuert. Und das führte dazu, dass gerade preissensitive Produkte, dazu gehören die Fiebersäfte, die wirklich im deutschen Markt, sag ich mal, zu sehr günstigen Preisen gehandelt werden, nicht mehr beauftragt wurden in der Herstellung, weil dann auch die entsprechenden Firmen, die Zulassungsinhaber gesagt haben, es ist zu teuer, diese Produktion zu machen bei den aufgerufenen Kosten. Also insofern ein Puzzlestück, ja.
Jetzt sagten Sie ja selber am Anfang, das kommt immer mal wieder vor. Das gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Nachrichten über Knappheit und so weiter. Aber welche dieser Gründe, die Sie jetzt gerade genannt haben, sind denn neu? Oder welche waren immer schon da?
Also neu ist auf jeden Fall die Unterbrechung von Handelsketten. Das in China gab es ja die Null-Covid-Strategie, dass wirklich Produktionen, sag ich mal, gestoppt wurden, dass die Ausfuhr gestoppt wurde, dadurch, dass Häfen gesperrt waren und Rohstoffe nicht mehr exportiert werden konnten. Und das ist eine Entwicklung, die es in den vergangenen Jahren oder in den Jahren vor Corona einfach nicht gab. Da gab es mal in einzelnen Bereichen einen Rohstoffmangel, aber es waren nie die Handelswege in dem Maße gestört, wie wir das momentan erleben oder in dieser Corona-Phase erlebt haben. Und insofern ist das ein wesentlicher Punkt, dass wir momentan sehr viele Versorgungsengpässe in Deutschland haben.
Ein angeblich, zumindest so kann man das nachlesen, Hauptgrund dafür ist auch die sogenannten Festpreise, mit denen man also festlegt, wie viel Geld die Krankenkassen für Medikamente bekommen. Das war natürlich immer ein Versuch, um Kosten zu sparen, führte allerdings offenbar dazu, dass nur die billigsten Anbieter auf dem deutschen Markt ihre Produkte anbieten. Ist das auch für Sie einer der wesentlichen Gründe?
Es ist ein deutlicher Grund. Es sind einmal diese Festbeträge, die Sie ansprechen, und es kommt in Deutschland ergänzend noch dazu, die Möglichkeit, Rabattverträge abzuschließen zwischen Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern. Also wir haben diese beiden Steuerungsinstrumente, die Arzneimittel für die Kostenträger vergünstigen sollen. Und diese Kombination führt dazu, dass der wirtschaftliche Erlös bei vielen Produkten, sag ich mal, sehr eng kalkuliert ist und mittlerweile einige Produkte auch nicht mehr kostendeckend von den Firmen produziert werden können. Wir sprachen vorhin drüber, zum Beispiel durch die Verteuerung von Energie für eine Produktion ist es nicht mehr machbar, jedes Produkt kostendeckend abzubilden. Kinderarzneimittel sind sehr preissensitiv und insofern sind auch viele Kinderarzneimittel davon betroffen.
Seit wann gibt es dieses System der Festpreise? Und liege ich richtig mit der Annahme, was ich gerade gesagt habe, dass man eigentlich das wollte, um Kosten zu sparen? Und muss man dann nicht heute feststellen, na, das war ein Schuss in den Ofen, das war keine gute Idee?
Das System gibt es seit vielen Jahren, also die Geschichte Rabattverträge gibt es seit 2007 griffen die. Die Festbeträge, habe ich das genaue Jahr nicht vor Augen, etwas davor, wenn ich mich da recht erinnere. Also das System gibt es über zahlreiche Jahre und ja, man hat natürlich über dieses System auch deutlich Kosten einsparen können bei den Arzneimitteln. Also die Krankenkassen konnten sehr viel Kosten einsparen durch diese Rabattverpflichtungen insbesondere. Und das System lief bisher einigermaßen, da die Versorgungswege gesichert waren, aber jetzt, da auch Produktion teurer wird, können eben auch die Hersteller nicht mehr wirtschaftlich unter dem Aspekt dieser Rabatte agieren. Und letztendlich fällt einem das System irgendwo auf die Füße.
Das geplante Gegenmittel soll ja nun sein, dass es besonders wichtige Medikamente deutlich besser vergütet werden sollen. Das ist zumindest das, was man so liest, dass eine Gesetzesänderung kommen soll. Die Kassen sollen künftig, ich vermute, das stimmt so mehr oder weniger, das 1,5-fache des sogenannten Festpreises bekommen. Kurze Frage dazu, ist das die Lösung?
Es ist sicherlich keine dauerhafte Lösung. Es ist momentan eine Lösung, dass zum Beispiel auch bei gewissen Kinderarzneimitteln momentan die Kostenerstattung auch gesichert ist, wenn die Produkte über diesen Festbeträgen oder den rabattierten Preisen liegen. Das ist momentan für 3 Monate festgelegt. Man muss sehen, wie auch die weitere Entwicklung dann sich darstellt. Der Arzneimittelbereich ist kostensensitiv und ja, wenn man eine sichere Versorgung haben möchte, muss man letztendlich auch eben für den deutschen Markt auch die Kostenstruktur bzw. die Vergütungsstruktur anpassen.
Die Gewinnmargen der Hersteller sollen damit natürlich auch steigen. Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht bisher, vielleicht war das aber auch eine falsche Annahme, dass die Arzneimittelhersteller schon ganz gut verdienen. Jetzt sollen die Margen noch mal weiter steigen oder habe ich da irgendwas verpasst?
Also der Arzneimittelmarkt und entsprechend auch die Hersteller, das ist relativ breit aufgestellt. Man muss hier unterscheiden zwischen den innovativen Arzneimitteln, also den Neuentwicklungen, in die die Hersteller auch teilweise einige Milliarden an Euro in diese Entwicklung investieren, die auch sehr teuer dann im Verkauf sind und den Herstellern natürlich auch gewisse Gewinne ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir den sehr preissensitiven Bereich, der momentan eben schwierig ist. Sie haben angesprochen Fiebersäfte. Es gehören Antibiotika dazu, es gehören einige Antidiabetika dazu. Das sind Arzneistoffe, deren Markteinführung in den 1950er, 1960er Jahren war. Da sind Patente letztendlich abgelaufen. Es kamen dann diese Rabattverträge, Festbeträge und so weiter dazu. Das sind keine Produkte mehr, mit denen Hersteller, sag ich mal, wirklich überaus wirtschaftlich noch agieren können. Insofern haben Generika-Anbieter sicherlich eine andere Kostenstruktur und auch eine andere Gewinnstruktur als jetzt die entwickelnde Pharmaindustrie.
Also es ist doch ein bisschen kurz gedacht, wie ich es gerade formuliert habe, dass da Milliardengewinne gemacht werden mit allem, was auf dem Markt ist. Das ist dann doch ein bisschen verkürzt dargestellt, habe ich den Eindruck.
Das ist verkürzt dargestellt und wie gesagt, man muss sich die Produkte anschauen und mit den Produkten, die momentan nicht verfügbar sind, wie Paracetamol, Saft, Ibuprofen und gewisse Antibiotika, das sind nicht die Produkte, mit denen Millionen Gewinne gemacht werden in der Pharmaindustrie.
Es soll ja vor allem darum gehen, besonders wichtige Medikamente deutlich besser zu vergüten. Wer soll dann eigentlich festlegen, was ein, Zitat, besonders wichtiges Medikament ist, Zitat Ende? Wer macht das?
Das ist eine gute Frage. Wer das festlegt, das wird sicherlich von dem Bundesministerium für Gesundheit, sage ich mal, auch entschieden werden müssen. Aber auch das BfArM, die nationale Zulassungsbehörde, wird da sicherlich auch mitsprechen. Das wird eine europäische Entscheidung auch sein, dass man wirklich essentielle Medikamente definiert. Es gibt im Prinzip auch schon Listen, sag ich mal, essentieller Medikamente, die zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, definiert wurden, um dann auch Schwellenländer beispielsweise mit Medikamenten zu versorgen. Ich denke mal, das wäre eine Basis, sich solche bestehenden Listen anzuschauen und zu schauen, wie man das Ganze auch für den europäischen Bereich erweitert.
Sie haben schon angesprochen, die Lieferschwierigkeiten, die jetzt als neuer Grund praktisch hinzugekommen sind in den vergangenen Monaten oder vielleicht auch Jahren. Und deswegen überlegt man offenbar auch als ein weiteres Gegenmittel, dass nicht nur der günstigste Anbieter zum Zuge kommen soll, sondern immer auch ein Hersteller aus der EU, um dann möglicherweise diesen Lieferschwierigkeiten entgegenzuwirken. Halten Sie das für eine gute Idee?
Das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee, weil man genau das Problem, sage ich mal, dieser Lieferketten, was jetzt schon mehrfach angesprochen war, dadurch besser in den Griff bekommt. Wenn man also wirklich eher regionalen Zugriff auch auf Produkte hat, wird es den Arzneimittelbereich aus meiner Sicht sicherlich entspannen, wenn nicht irgendwelche Container auf Frachtschiffen festhängen oder in chinesischen oder indischen Häfen festhängen. Sehe ich schon Vorteile, die sich dann für die Arzneimittelversorgung ergeben. Aber das Ganze wird sicherlich nicht kostenneutral sein, wenn man Teile dieser Produktion wieder in den europäischen Bereich zurückholt. Weil es wird kein Unternehmen bereit sein zu sagen, wir legen auch noch Geld drauf, um Pharmaproduktion in Europa zu betreiben.
Das heißt, da muss dann der Staat möglicherweise intervenieren, also Zuschüsse leisten, oder wie könnte man das kompensieren?
Es könnten Zuschüsse sein, es könnten Anschubfinanzierungen auch für die Errichtung von Produktionsanlagen sein, die wir vor vielen, vielen Jahren schon mal in Europa hatten, die auch runtergefahren wurden, die wieder reaktiviert werden müssen. Und letztendlich muss dann auch der Marktpreis, der von den Seiten der Leistungsträger der Krankenkassen gezahlt wird, entsprechend angepasst werden. Also es wird nicht auf dem Preisniveau, was aktuell vereinbart ist, möglich sein, auch im europäischen Bereich oder auch im deutschen Bereich Arzneimittelproduktion zurückzuholen.
Kurz vor Weihnachten war, ich habe es nochmal nachgelesen, die Rede von rund 300 Arzneimitteln, die nicht lieferbar waren. Erste Frage dazu, stimmt das in etwa? Und zweite Frage auch dazu, gibt es eigentlich so etwas wie, in Anführungsstrichen, Klassiker unter den Arzneimitteln, die immer mal wieder fehlen? Also war diese Zahl in etwa korrekt und sind es immer die gleichen Problemfälle, die auftauchen?
Erstmal zu der Zahl. Die Zahl, sage ich mal, ist einigermaßen korrekt. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut, was momentan vom BfArM gelistet ist. Dort wird eine Liste geführt über die Lieferdefekte. Das war ein Stand gestriger Tag, 399 nicht lieferbare Arzneimittel. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Listenführung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf einer freiwilligen Basis angesetzt ist. Das heißt, die Hersteller sind nicht verpflichtet, all ihre Defekte dann auch dort in diese Liste einzutragen.
Es könnten also noch mehr sein.
Es könnten mehr sein und auch aus Sicht beispielsweise der Apothekerkammern wird momentan eine Defektzahl von etwa 1000 Arzneimittel geschätzt. Kommt dazu, dass zum Beispiel freiverkäufliche Arzneimittel auch nicht von diesen offiziellen Listen erfasst sind, Also es bewegt sich irgendwo in der Größenordnung aktuell zwischen 400 und 1000 Arzneimittel, die Lieferschwierigkeiten aufweisen.
Also ich bin ja da der Laie, Sie sind der Experte. Für mich klingt das erschreckend hoch. Oder sagen Sie, naja, nur die Ruhe, das hatten wir immer schon mal.
Auch aus meiner Sicht muss ich sagen, es ist erschreckend hoch. Und vor allem, wenn man sich anschaut, welche Stoffe betroffen sind, es sind zahlreiche Antibiotika da drin, das sind wir jetzt wieder bei den Kinderarzneimitteln, Atemwegsinfekten und so weiter. Gewisse Penicilline sind fast gar nicht mehr verfügbar in dem Markt. Und das ist für, sag ich mal, eine Industrienation wie Deutschland absolut erschreckend, dass wir solche Basismedikamente momentan nicht mehr im Markt haben.
Sie sagen es, es sind ja keine Spezialmedikamente. Wie gesagt, Sie sind der Experte, aber wenn ich so Penicillin höre und so weiter, das sind ja Dinge des täglichen Gebrauchs, in Anführungsstrichen, oder?
Es sind die Arzneistoffe des täglichen Gebrauchs und es sind vor allem auch die Arzneistoffe, die wirklich auch schon lange im Markt sind und die von der Kostenvergütung, also Patente sind lange abgelaufen, die auch von der Vergütung, sage ich mal, schon sehr weit heruntergefahren sind. Es sind eben Schmerzmittel, Fiebersäfte, gewisse Antidiabetika. Es war dann noch die Frage, welche Stoffklassen immer wieder betroffen sind von solchen Lieferdefekten. Hier ist das Spektrum auch relativ breit. In der Vergangenheit waren es auch zum Teil Schmerzmittel, wo wir momentan das Problem sehen. Aber es waren vor allem auch Blutdruckmedikamente, die immer wieder gelistet wurden als nicht verfügbar. Aber es waren auch Wirkstoffe für Diabetika, also orale Antidiabetika, die nicht verfügbar waren. Aber es war nie das Maß, was wir momentan beobachten.
Jetzt stehen Sie ja nicht täglich in der Apotheke, sondern eher im Hörsaal, vermute ich zumindest. Dennoch die Frage, wie kommt das unter Ihren Kollegen, wenn ich es mal so sagen darf, der Apothekenzunft so an? Machen die sich genauso Sorgen oder zucken die mit den Schultern und sagen, naja, wir können es ja eh nicht ändern?
Gut, also ich stehe natürlich erstmal im Hörsaal und sehe es von der theoretischen Seite. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, interessiert mich auch der Bereich der Apotheke sehr stark und ich engagiere mich auch in dem Bereich dann auch der Fortbildung zum Beispiel für niedergelassene Kollegen, die wir dann auch des Wochenends anbieten. Insofern ist der Kontakt zu der Basis durchaus gegeben. Und für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ist es momentan eine immense Herausforderung. Es ist tagtäglich so, dass Patienten eben in die Apotheke kommen mit Verordnungen, von denen man einfach weiß, man kann sie nicht beliefern. Es war ja bisher immer so, man hat dann auch eine Versorgung über den Großhandel gehabt. Wenn irgendwas nicht verfügbar war, hatte man es nachbestellt. Spätestens nach einem halben Tag war es verfügbar. Momentan sind gewisse Arzneimittel nicht mehr da. Wenn man Kollegen spricht, heißt das, dass momentan ein erheblicher Anteil der Arbeitszeit in einer Apotheke darauf verschwendet wird, sozusagen sich um Lieferdefekte und um Problemlösungen zu kümmern. Hier gehen so die Zahlen etwas auseinander. Also Kolleginnen und Kollegen berichten von 20, 30, 40% der Arbeitszeit, die mittlerweile wirklich dafür anfällt, zu schauen, über welchen Großhandel und zu welchem Zeitpunkt kann ich ein Arzneimittel bekommen, was sind Alternativen für den Patienten und das führt auch zu einem gewissen Frustrationspotenzial in den öffentlichen Apotheken.
Denn kann man sich eigentlich auch vorstellen, ist es für Sie vorstellbar, dass man auch Engpässe gezielt erzeugt, um sich mal wieder als Hersteller ins Gespräch zu bringen, um Druck aufzubauen, um seine Marktposition zu verbessern? Ist sowas vorstellbar oder halten Sie das für im Moment nicht relevant?
Ich halte es eigentlich für kaum vorstellbar. Also der Arzneimittelmarkt ist grundsätzlich ja im Wesentlichen auch ein freier Markt. Die Hersteller möchten ihre Produkte, die sie verfügbar haben, auch platzieren und möchten die in den Markt einbringen. Insofern sehe ich das jetzt nicht als Thema an und momentan ist es definitiv keine künstliche Verknappung, sondern es ist multifaktoriell die Verknappung bedingt. Und es kommt momentan einfach sehr viel zusammen, was dazu führt, dass auch die Arzneimittelproduktion betroffen ist. Im Vorfeld des Gesprächs hatte ich auch mich mal unterhalten, auch mit Vertretern der Pharmaindustrie, der Apotheke und so weiter. Und da waren auch Aspekte dabei, die mich selbst überrascht haben, muss ich sagen. Gründe für eine Verknappung zum Beispiel war mir bis dato auch nicht bewusst, dass zum Beispiel auch der Ukraine-Konflikt ein Thema ist für die Arzneimittelversorgung in dem europäischen Bereich. Wir haben auch durch diesen Konflikt beispielsweise tatsächlich eine Holzknappheit. Man merkt es nicht nur im Bauwesen, man merkt es
doch,
auch im
Bereich. Doch, davon liest man öfter, da haben Sie recht.
Mhm. Genau, sondern auch der Pharmabereich, und das war mir nicht bewusst, ist davon betroffen. Und zwar die ganzen Pharmaprodukte auf den Vertriebswegen müssen zum Beispiel über Holzpaletten transferiert werden. Und man kennt die Europalette und man kennt dieses Pfandsystem. Nur dieses Pfandsystem gilt nicht für Pharma, sondern Pharma ist verpflichtet, immer neue Paletten zu nutzen. Und neue Paletten sind im Markt Mangelware. Und das sind so Dinge neben erhöhten Stromkosten, an die auch ich nicht gedacht hätte, die zu solchen Versorgungsengpässen plötzlich führen. Ja. Das kann nicht ausgeliefert werden.
Wir kommen sicherlich gleich nochmal auf Gründe und auf mögliche Gegenmaßnahmen zu sprechen. So ein paar haben wir ja auch schon besprochen. Ich würde dennoch jetzt mal am Anfang dieses Gesprächs auch noch so einen kleinen Exkurs mal versuchen. Versuchen wir mal den Weg eines Arzneimittels nachzuvollziehen. Von der Idee für ein neues Arzneimittel bis zu dem Moment, wo es dann in der Apotheke ausgeliefert wird. Ich weiß, dass das sehr holzschnittartig ist, aber wenn Sie mal so grob sagen könnten, wie lange dauert so etwas überhaupt? Man weiß, wir brauchen ein neues Arzneimittel und dann ist es in der Apotheke. Wir reden nicht über Wochen oder Monate, oder?
Wir reden nicht über Wochen und Monate, sondern wir reden über viele Jahre, wenn man sich momentan die Entwicklungszeiten anschaut. Also von der Grundidee, ich habe irgendwo ein Ziel, ein Target, was ich ansprechen möchte mit einem neuen Wirkstoff. Ich entwickle diesen Wirkstoff, ich möchte von diesem Wirkstoff zum Arzneimittel kommen. Dann liegen aktuell die Entwicklungszeiten zwischen 7 und 15 Jahren, wenn man die Literatur schaut. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man wirklich ein komplett neues Therapieprinzip etablieren möchte. Dann liegen wir eher bei diesen 10 bis 15 Jahren. Oder ob man im Bereich eines bestehenden Therapieprinzips neue Wirkstoffe entwickeln möchte, besser verträgliche Wirkstoffe entwickeln möchte, da liegt man eher vielleicht im Bereich 7, 8 Jahre. Aber es sind zahlreiche Jahre, die ins Land ziehen.
Und das ist auch unabhängig vom Land oder ist das ein deutsches Spezifikum? Bei uns dauert es halt ein bisschen länger, während ich weiß nicht wo in Frankreich, Italien oder auch in Kanada das alles viel schneller geht.
Es ist unabhängig vom Land. Es ist, das Zulassungsverfahren ist EU-einheitlich geregelt. Das heißt, die Zulassung, die zentrale Zulassung läuft über die sogenannte EMA, die European Medicines Agency, letztendlich in Amsterdam. Und das gilt eben für alle EU-Staaten. Und hier sind auch die Vorgaben. Was muss ich liefern für so einen Zulassungsprozess? Auch EU-einheitlich geregelt. Aber man kann auch nicht sagen, es ist ein zeitliches Thema der EU, sondern es sieht auch in anderen regulierten Märkten wie beispielsweise Nordamerika ähnlich aus. Da hat man zwar eine andere zuständige Behörde, aber auch die nachzuweisenden Unterlagen, die Studien im Vorfeld einer Zulassung sind sehr umfassend und auch dort führt es zu mehrjährigen Zulassungsphasen.
Jetzt haben wir also eine Vorstellung, wie lange es dauert, zwischen 7 und 15 Jahren. Worum ich Sie jetzt noch bitten würde, ist, uns mal eine finanzielle Idee zu geben, über wie viel Geld wir da reden, um auch da eine Vorlage zu liefern. Ich vermute mal, wir reden nicht über Tausende und auch nicht über Millionen Euro, sondern über noch mehr Geld, oder?
Wir reden über noch mehr Geld und die veröffentlichten Zahlen liegen in der Größenordnung zwischen einer 500 Millionen und 3 Milliarden Euro, die aufzuwenden sind, um dann wirklich von der Idee zu einem neuen Arzneimittel zu kommen
in diesem Zeitraum. Von wem müssen diese 0,5 bis 3 Milliarden aufgebracht werden?
Letztendlich von dem entwickelnden Unternehmen, dem späteren Zulassungsinhaber, also dem Unternehmen, welches dann eben auch zentral diese Zulassung beantragt für diese neue Medikation. Und man darf sich das auch nicht so einfach vorstellen, dass man von Anfang an einen gewissen Arzneistoff vor Augen hat und den immer, sag ich mal, weiterentwickeln zur fertigen Arznei, sondern man fängt, wenn man so eine therapeutische Idee hat, sehr breit an. Man hat sehr viele Wirkstoffkandidaten, die man verfolgt, und diese Pipeline engt sich immer weiter ein durch die erforderlichen Studien. Und letztendlich diese Breite der Pipeline, die sich dann einengt, bedingt auch unter anderem diese Kosten, die aufzuwenden sind, um dann wirklich zu einem Endprodukt zu kommen, auch wenn man am Anfang vielleicht mit 1000 Wirkstoffkandidaten begonnen hat.
Das heißt, im Endeffekt das Risiko, ob das Ganze funktioniert, ob sich das Investment lohnt, das weiß man logischerweise wahrscheinlich erst am Ende. Aber dieses Risiko geht erstmal die Pharmaindustrie ein. Habe ich das richtig verstanden?
Dieses Risiko geht erstmal die entwickelnde Pharmaindustrie ein und möchte natürlich auch dann diese Beträge, die investiert wurden, zu einem späteren Zeitpunkt letztendlich wieder erlösen.
Und Fehlschläge sind dabei nicht ausgeschlossen?
Fehlschläge gehören dazu. Da kann man nicht nur sagen, sie sind nicht ausgeschlossen, sondern sie gehören letztendlich auch, sind, sag ich mal, auch in der Regel mit dabei.
Okay. Dann haben wir jetzt verstanden, wie teuer das ist, wie lange das in etwa dauert. Kommen wir zum nächsten Schritt, zumindest nach meiner Logik. Wo kommen die Rohstoffe für unsere Medikamente her? Ich weiß, dass es sehr viele Medikamente gibt, deswegen mutmaßlich auch aus verschiedenen Regionen oder Ländern, aber vielleicht können Sie uns da mal eine Idee von vermitteln.
Die Rohstoffe kommen aus, sag ich mal, den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Und hier muss man jetzt noch mal ein bisschen unterscheiden, was versteht man unter Rohstoff. Wir haben zum einen die Arzneistoffe, die Arzneistoffsynthese letztendlich. Viele der Arzneistoffe, die auch schon langjährig im Markt sind, sind aus Kostengründen in den asiatischen Bereich verlagert worden, die Synthese. Innovative Arzneistoffe, neue Arzneistoffe werden auch im europäischen Bereich synthetisiert, hergestellt. Aber auch hier benötigen die Firmen, die beispielsweise in Italien oder Spanien synthetisieren, wiederum Ausgangsmaterialien, einfachere Ausgangsmaterialien vom Weltmarkt. Und hier ist auch wiederum der asiatische Bereich dominierend, diese Bausteine für den neuen Wirkstoff letztendlich zu liefern. Das heißt, auch hier kommt wieder das Thema dieser Lieferketten ins Spiel, dass auch wenn ich zum Beispiel in Italien eine gewisse Wirkstoffsynthese grundsätzlich machen kann, beispielsweise Lösungsmittel aus dem asiatischen Bereich bezogen werden müssen, Katalysatoren, die möglicherweise nicht verfügbar sind.
Sie haben jetzt schon häufiger, Herr Lange, den asiatischen Markt angesprochen und immer das Kostenargument ins Feld geführt. Das ist auch das wesentliche Argument, warum man es, Sie haben es ja Anfang, glaube ich, gesagt, nach Indien und China verlagert. Oder gibt es noch andere Gründe, warum man ausgerechnet dort produzieren lässt?
Es ist im Wesentlichen das Kostenargument, dass man Pharmaproduktion dadurch versucht, preiswerter zu bekommen. Und das ist bedingt natürlich durch Lohnkosten, die unterschiedlich sind zwischen dem europäischen Bereich und dem asiatischen Bereich. Und man muss in gewisser Weise auch ehrlich sein, dass natürlich auch Umweltauflagen im asiatischen Bereich andere sind, als sie hier im europäischen Bereich sind, was sich in diese Kostenstruktur natürlich auch wieder mit abbildet.
Das habe ich zumindest vermutet und wollte auch so ein bisschen darauf hinwirken, dass es möglicherweise neben den Kostengründen noch andere Gründe gibt. Das heißt, naja, man guckt in Asien in Sachen Umwelt nicht so genau hin. Da sind wir Europäer ganz froh, dass wir das dort machen lassen können. Oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst?
Das ist nicht falsch zusammengefasst. Es ist in gewisser Weise tatsächlich so, dass diese vielfach aus europäischer, auch aus deutscher Sicht, vielleicht dreckige Chemie, die man auch hier nicht haben möchte, wenn man sie aus den Augen hat, dann auch aus dem Sinn hat. Und das ist sicherlich ein Punkt, der auch noch mitgreift in Richtung dieser Verlagerung.
Sieht das der deutsche Gesetzgeber mittlerweile etwas kritischer, weil man ja weiß, Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaveränderung, alles hängt mit allem zusammen, da müssen wir sensibler sein. Haben Sie den Eindruck, dass man auch dort in dieser Hinsicht etwas sensibler geworden ist und diesen schmutzigen Teil, wie Sie es gerade genannt haben, möglicherweise auch rückverlagert, weil man da Verantwortung übernehmen möchte?
Ja. Also man ist definitiv sensibler geworden, was auch diese Umweltaspekte angeht. Und mittlerweile gehört auch zum Zulassungsverfahren, zu dem angesprochenen europäischen Zulassungsverfahren, auch eine Bewertung des Einflusses auf die Umwelt bei der Produktion von Arzneimitteln. Insofern wird sich da was tun. Ob allerdings oder bis wann auch dort, sag ich mal, Umweltstandards vergleichbar zu europäischen Standards sind, das kann ich jetzt an dieser Stelle schwer beurteilen.
Ja, kommen wir nochmal auf die Kosten zurück, die ja sehr beachtlich sind. Von einer halben bis etwa 3 Milliarden Euro muss man ausgehen. Manche Hersteller sagen, dass manche Medikamente, etwa Fiebersäfte, tatsächlich ein Verlustgeschäft sind. Kann das tatsächlich sein? Und wie kommt das zustande? Vielleicht können Sie uns das mal kurz erläutern. Denn man denkt ja, naja, danach hat man ein Patent und eine Lizenz über Jahre, Jahrzehnte. Da verdient man doch richtig viel Geld dran. Das müsste doch irgendwann die Produktions- und Entwicklungskosten locker wieder reinbringen.
Das gilt für einen Teil der Pharmaindustrie definitiv. Und zwar haben Sie den Bereich Patente und die laufen über 10 Jahre und dann verdient man auch sehr viel Geld oder kann sehr viel Geld auch mit Arzneimitteln verdienen. Das gilt für die entwickelnde, für die innovative Pharmaindustrie, die irgendwo eine Mischkalkulation letztendlich dann auch machen. Unser Markt in Deutschland ist allerdings bestimmt durch generische Arzneimittel. Also letztendlich Nachahmerprodukte. Und diese Nachahmerprodukte werden vielfach eben von hochspezialisierten Firmen hergestellt, die im Wesentlichen nur Generika produzieren. Und hier sieht der Kostenrahmen deutlich anders aus. Hier gibt es nicht die Produkte, die sehr großen Gewinne abwerfen, wenn man sich nur darauf spezialisiert hat, Produkte ja in den Markt zu bringen, deren Patent abgelaufen ist und man dann auch unter den Kostendruck der Kostenträger fällt, was Rabattverträge zum Beispiel angeht.
Sie haben gesagt, Patente und so weiter, 10 Jahre beispielsweise, in der Zeit kann man viel Geld verdienen, danach muss man sich auch Generika, also den sogenannten Nachahmerpräparaten, stellen. Halten Sie dann vor diesem Hintergrund diese 10 Jahre für zu kurz gegriffen oder hat sich das als eine genau richtige Zeitspanne erwiesen?
Also in der Vergangenheit hat sich das auch als richtige Zeitspanne letztendlich erwiesen. Der Markt hat soweit gut funktioniert. Es gab immer wieder mal Ausfälle, auch das war ja bereits ein Thema. Aber die Laufzeit von Patenten über 10 Jahre ist ja jetzt nicht nur ein Pharma-Thema, sondern ein grundsätzliches Thema von Patentlaufzeiten. Ich denke nicht, dass man hier auch so ohne weiteres zu Ausnahmen, zu Abweichungen im Bereich Pharma dann auch kommen wird. Und wie gesagt, in den vergangenen Jahren hat auch dieser Markt gut funktioniert.
Bleiben wir ruhig mal kurz bei dem Stichwort Generika, also den sogenannten Nachahmerpräparaten. Der Begriff sagte schon Nachahmerpräparaten, aber vielleicht darf ich Sie darum bitten, doch nochmal diesen Begriff genauer zu erläutern. Was genau sind Generika? Also ich habe eine Kopfschmerztablette, nach 10 Jahren läuft das Patent ab und dann kommt jemand anders auf die Idee und sagt, ach, ich mache die Kopfschmerztablette genauso, nennen Sie nur anders oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so in etwa läuft es. Also wenn absehbar ist, dass für ein gewisses Produkt das Patent abläuft, dann schauen sich eben Generika-Firmen den Markt für dieses Produkt an und bauen dann auch das Produkt, das Originalprodukt, generisch nach.
Das dürfen Sie auch.
Das dürfen Sie. Sie dürfen es dann in den Markt bringen, wenn diese Patentlaufzeit abgelaufen ist, also dann ab Jahr 11, wenn man so möchte, kann man damit auch in den Markt gehen. Nachbauen bedeutet, dass dieses generische Arzneimittel die gleichen Qualitätsanforderungen erfüllen muss wie das Originalprodukt. Und es muss sich auch am Patienten so verhalten wie das Originalprodukt. Das heißt, auch hier sind klinische Studien erforderlich, um ein Generikum zugelassen zu bekommen. Das heißt, hier wird ein Generikum verglichen mit einem Originalpräparat, zum Beispiel im Hinblick auf die Aufnahme des Wirkstoffes in den Organismus, ob er vergleichbar ist zum Originalpräparat oder ob es hier deutliche Abweichungen gibt. Diese generischen Produkte müssen, wie es so schön heißt, bioäquivalent sein. Bedeutet, dass das Nachahmerpräparat die gleichen Blutkonzentrationen generieren muss über den gleichen Zeitraum wie auch das Originalpräparat. Was man nicht mehr machen muss, ist die Wirksamkeit in klinischen Studien zu belegen, weil die Wirksamkeit ja schon einmal gezeigt wurde für das Originalpräparat.
Erfahre ich denn auch als Generikahersteller, dass die Rezeptur des Originals, so dass ich sagen kann, prima, da habe ich doch die Rezeptur, ich mische das so ein bisschen anders und schon ist das Ganze schneller und vor allem kostengünstiger für mich.
Also es ist auf jeden Fall kostengünstiger, aber man erfährt nicht die Rezeptur. Es ist bei Arzneimitteln so, und das weiß jeder Patient, jede Patientin, wenn man einen Beipackzettel aufmacht, dass die Zusammensetzung des Arzneimittels beschrieben ist. Es ist eine qualitative Beschreibung. Also ich weiß, welche Stoffe enthalten sind. Und bei Arzneimitteln ist es auch anders als bei Lebensmitteln. Bei einer Deklaration bei Lebensmitteln ist es so, dass die Komponenten nach ihrer Konzentration geordnet werden müssen. Der Stoff mit dem höchsten Anteil steht in der Zutatenliste an erster Stelle. Das gilt für Arzneimittel nicht. Das heißt, wenn ich Generika-Entwickler bin, dann weiß ich zwar, was ist drin, namentlich an Material, aber ich weiß nicht, aus welcher Quelle es kommt, in welchem Anteil ist es enthalten. Und insofern ist hier eine gewisse Entwicklungsarbeit zu leisten.
Aber nicht mehr ganz so groß wie das Urmedikament?
Auf jeden Fall nicht ganz so groß. Man hat eine Orientierung, man hat Erfahrungswerte und es ist im Wesentlichen nur die pharmazeutisch-technologische Entwicklung, also von dem Wirkstoff zur Tablette oder zur Kapsel. Man muss keine Entwicklung in Richtung klinische Untersuchung oder sowas leisten. Also es ist natürlich deutlich weniger kostenaufwendig, diese generische Entwicklung zu betreiben.
Welche Rolle spielen Generika bei den von uns ja schon intensiv diskutierten Lieferengpässen, Medikamentenengpässen? Kann man das damit kompensieren oder gibt es die gleichen Schwierigkeiten bei den Generika, wie wir sie bei den Urmedikamenten derzeit erleben?
Also wir haben momentan eher das Thema, dass Generika stärker betroffen sind von diesen Lieferengpässen, weil die Generika-Produktion besonders preissensitiv ist. Also vielfach sind auch noch Originalpräparate zu bekommen zur Blutdrucksenkung oder auch für andere Indikationen. Und die Generika sind letztendlich nicht mehr lieferbar. Darum wird eine Problemlösung auch nicht darin liegen, dass man verstärkt auf Generika setzt, solange Generika eben so preissensitiv betrachtet werden.
Jetzt leben wir ja bekanntermaßen in einer Marktwirtschaft, wo der Markt vielleicht vieles, aber möglicherweise nicht alles regelt. Wenn Sie jetzt sich mal den aktuellen Zustand anschauen, würden Sie sagen, na, das muss der Markt schon untereinander regeln oder muss der Staat wirklich im Moment intervenieren? Ihrer Einschätzung nach, dass Sie sagen, nee, das können wir jetzt nicht mehr dem Markt überlassen. Wir reden schließlich über Menschenleben und über Medikamente. Es geht möglicherweise um Leben und Tod. Zumindest um das Wohlbefinden vieler Bürger. Wie weit muss Ihrer Einschätzung nach der Staat da eingreifen?
Also grundsätzlich die freie Marktwirtschaft im Bereich Gesundheitswesen sehe ich grundsätzlich kritisch. Das betrifft den Arzneimittelmarkt, aber es betrifft natürlich auch das Privatwirtschaftliche im klinischen Bereich, aber auch im Pflegebereich. Das heißt, letztendlich muss man schon sicherstellen, dass die Bevölkerung, wie es so schön heißt, ordnungsgemäß mit Arzneimitteln versorgt wird. Und diese Versorgungssicherheit ist auch durchaus gesetzlich definiert. Zum Beispiel im deutschen Arzneimittelgesetz ist auch hinterlegt, dass die Firmen, die hier agieren, die Versorgung auch sicherstellen müssen. Und momentan kommen eben neue Probleme dazu. Eine Firma, die hier produzieren möchte, aber gewisse Ausgangsmaterial nicht erhält, kann eben ein gewisses Produkt nicht anbieten. Ich denke, man darf nicht nur auf den Kostenfaktor setzen und immer noch etwas günstiger und noch etwas günstiger. Herr Lauterbach hat es letzte Woche so schön gesagt in einem Interview, vielleicht haben wir in Deutschland die Schraube etwas überdreht, was diesen Kostenrahmen angeht. Ich denke, dass hier auch eine politische Entscheidung getroffen wird, den Bereich Arzneimittelmarkt zu steuern und über den Kostenrahmen auch nochmal nachzudenken.
Sie sagten gerade, ein Unternehmen kann möglicherweise ein Medikament nicht anbieten. Meine Frage wäre, wie oft kommt es eigentlich vor, dass ein Unternehmen ein Medikament nicht anbieten will, weil es in der Analyse feststellt, die betroffenen Gruppe ist einfach zu klein. Das liest man ja auch ab und zu mal, dass man das Gefühl hat, naja, das ist jetzt irgendwie nur eine kleine Gruppe von Betroffenen, die eine spezielle Krankheit hat oder so ähnlich, aber für das Unternehmen lohnt es sich nicht. Das klingt ja erstmal sehr brutal, dass man sagt, naja, nicht kostenmäßig lohnt sich das nicht, da müssen wir jetzt Augen zu und durch machen, oder?
Ja. Ja, das gibt es vielfach. Es gibt die seltenen Erkrankungen und Patienten, die davon betroffen sind, haben natürlich dann auch noch das nächste Thema, keine passende Arzneimittelversorgung zu haben. Das ist durchaus von politischer Seite erkannt. Und hier gibt es auch dann vereinfachte Wege, um Arzneimittel zu entwickeln, vereinfachte Zulassungswege. Also es gibt einen sogenannten Orphan-Drug-Status, das heißt, wenn man Arzneimittel entwickelt für seltene Erkrankungen, dann vereinfacht sich das Zulassungsverfahren und wird dann auch preislich attraktiver. Aber trotzdem muss natürlich der Wille auch bestehen, bei einem Pharmaunternehmen zu sagen, ich möchte dieses Therapiefeld adressieren. Es werden also finanzielle Anreize gesetzt. Aber auch hier setzt man auf den freien Markt, dass unter diesen Anreizen ein Unternehmen sagt, ja, das ist für uns attraktiv, hier gehen wir rein.
Sie haben jetzt in den vergangenen Minuten sehr interessant geschildert, Herr Langer, wie Medikamente produziert werden, wo die Rohstoffe herkommen, wie sie dann auch letztlich finanziert werden, von wem. Ich würde jetzt gerne mal auf den Punkt zu sprechen kommen, wie werden eigentlich Medikamente in Deutschland verteilt? Gibt es da bestimmte Priorisierungen, dass man sagt, naja, erstmal kommen die Ballungszentren dran, die Landapotheken, die machen wir da ganz am Schluss. Ah, die Krankenhäuser sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also gibt es irgendeine Art von Priorisierung? Ist das bundesweit geregelt? Machen das die Länder, also die Bundesländer? Vielleicht können Sie uns dieses System mal erläutern.
Ja, also die Arzneimittelverteilung unterliegt im Wesentlichen dem freien Markt. Es sind die Vertriebswege geregelt in Deutschland über das Arzneimittelgesetz. Der typische Weg ist, dass ein Pharmaunternehmen das produzierte Arzneimittel dann an einen Großhändler, an den Pharma-Großhändler vertreibt und die Apotheken bei diesem Großhändler ihre Bestellungen aufgeben. Und hier gibt es letztendlich erstmal keine Vorgaben. Grundsätzlich kann eine Apotheke bei dem Großhandel, egal wo die Apotheke jetzt angesiedelt ist, so viel des Arzneimittels bestellen, wie man Bedarf sieht. Es gibt also keine regionalen Beschränkungen in diesem Bereich, auch keine Zuteilungen. Im Phasen der Verknappung gibt es allerdings eine gewisse Kontingentierung, dass dann auch der Großhandel aufgefordert ist, nur eine gewisse Packungsanzahl an die Apotheken abzugeben, dass also eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung über die zu versorgende Region auch gegeben ist. Dass also Besteller nicht von einem knappen Arzneimittel, weil es verfügbar ist, auf einen Schlag 100 Packungen bestellen können und dadurch andere Besteller, andere Apotheken leer ausgehen. Sowas passiert kommt in Einzelfällen dann vor, diese Kontingentierung.
Und das machen auch die Krankenhäuser selber. Auch die sind diejenigen, die selber bestellen bei Großhändler. Oder sind Krankenhäuser noch ein Spezialfall?
Krankenhäuser sind ein Spezialfall. Die können natürlich beim Großhandel bestellen, aber Krankenhäuser haben ja auch einen sehr hohen Arzneimittelbedarf. Das heißt, hier gibt es auch den Weg der Direktbestellung und Belieferung durch die Pharmaindustrie. Also nicht alles geht über den Großhandel. Dieses Großhandelsprinzip greift im Wesentlichen für die öffentlichen Apotheken. Soweit, ja.
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass wenn man manchmal ein Medikament verschrieben bekommt, wo 20 Tabletten drin sind, dann brauche ich 6 und dann stelle ich irgendwann fest, den Rest muss ich leider wegschmeißen. Hat man eigentlich eine Vorstellung davon, wie viele Medikamente bei uns in Deutschland oder auch sonst wo im Müll landen? Was ja irgendwie auch, naja, gerade bei dem jetzigen Momentum mit den Engpässen eine etwas fragwürdige Tatsache ist.
Man hat sicherlich in Deutschland eine Vorstellung, nur hier muss ich gestehen, habe ich aktuell keine Zahlen verfügbar, wie viel Prozent oder welches auch finanzielle Volumen an Arzneimitteln dann in den Müll landet. Es gab ja auch in der Vergangenheit dann so die Diskussion, Arzneimittel auch weiterzugeben, statt sie zu entsorgen. Das entspricht allerdings nicht dem Thema der Arzneimittelsicherheit, so wie der Verordnungsgeber sich das Ganze vorstellt. Wenn man Arzneimittel an den Nachbarn weitergibt, der möglicherweise, sag ich mal, hier auch dann bedürftig ist, sondern die Grundidee ist schon, das Arzneimittel für einen Patienten bis zum Abschluss der Therapie. Und wenn die Therapie abgeschlossen ist, bleiben möglicherweise Arzneimittelreste, die dann auch vernichtet werden. Das Risiko, Arzneimittel weiterzugeben und hierdurch Einsparungen zu erzielen, wäre zu groß, weil es nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn ein Arzneimittel beim Patienten angekommen ist. Wie ist der Patient damit umgegangen? Wie wurde das Arzneimittel gelagert? Wurde eine Kühlkette eingehalten beispielsweise? Das ist bis zur Apotheke sichergestellt, aber nicht mehr danach.
Könnte man dann an der Größe der entsprechenden Packung noch weiter schrauben, in Anführungsstrichen, sodass man sagt, na, es müssen ja nicht immer 20er sein. Wir machen jetzt einfach mal viel kleinere Packungen, 5er und dann gegebenenfalls 2x5, aber nicht gleich 20.
Diese Überlegungen könnte man im Prinzip haben. Es wird dann das Produkt, sag ich mal, nicht deutlich preiswerter machen. Also eine 5er-Packung im Vergleich zu einer 10er-Packung wird nicht die Hälfte kosten, sondern wird wahrscheinlich immer noch 80% der 10er-Packung kosten, weil der Vertrieb dazu kommt, die Verpackung und so weiter, die komplette Logistik. Also es wäre eine Kosteneinsparung. Und natürlich im Bereich der, sag ich mal, Engpässe durch Rohstoffversorgung könnte man drüber nachdenken, das ein oder andere Produkt natürlich auch nochmals in anderen Packungsgrößen anzubieten. Wobei schon die Größe der Packung den Therapien auch angepasst ist und sowas natürlich auch beim Zulassungsverfahren durchaus hinterfragt wird, dass hier eine Passung auch irgendwo gegeben ist.
Sie haben jetzt unter anderem schon mal den Namen von Karl Lauterbach genannt, dem Bundesgesundheitsminister. Sie haben auch schon von mehreren Behörden gesprochen, auf deutscher und auch auf europäischer Ebene. Wie können möglicherweise auch jetzt Behörden, Ministerien oder einzelne Personen Einfluss nehmen? Oder nehmen sie sowieso schon Einfluss auf die Verteilung und auf die Produktion? Oder ist das wiederum alles privatwirtschaftlich? Da können sie gar nicht an diesem Rad drehen. Da muss man halt gucken, wie die Pharmaindustrie damit umgeht.
Letztendlich ist es privatwirtschaftlich geregelt und man kann von politischer Seite natürlich Anreize setzen, Pharmaproduktion zu erweitern oder auch eine Verteilung etwas anders zu gestalten. Aber der aktive Eingriff in diese Verteilung findet nicht statt. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft nicht die Option sein wird, hier von politischer Seite wirklich in die Verteilung zum Beispiel von Arzneimitteln einzugreifen. Es ist schon ein freier Markt, der hier gelebt wird.
Wir sprechen jetzt logischerweise viel über Deutschland und das, was uns hier im Moment widerfährt. Sie haben sicherlich auch den Blick über Deutschland hinaus. Gibt es Länder oder Regionen, von denen Deutschland in der Beziehung lernen könnte, wo man also feststellt, die machen das irgendwie ein bisschen pfiffiger, ein bisschen schlauer, die haben da mehr Zug in ihrem System, die kennen so Lieferengpässe einfach nicht. Gibt es solche Regionen oder ist das ein globales Problem?
Also grundsätzlich ist es erstmal ein globales Problem, ja, gerade auch in der aktuellen Zeit durch Corona und andere Punkte bedingt. Ansonsten das Vertriebssystem in unterschiedlichen EU-Ländern wird auch unterschiedlich gehandhabt. Die Preisgestaltung ist sehr unterschiedlich zwischen den EU-Ländern. Ich bin bis vor kurzem auch noch davon ausgegangen, dass gerade hier Grenzregion Niederlande in den Niederlanden Arzneimittel zu noch stärker reduzierten Preisen im Markt sind. Musste aber jetzt auch feststellen, dass zum Beispiel, wenn es um Versorgungsengpässe geht, momentan auch die Niederlande besser versorgt ist mit dem einen oder anderen Produkt, gilt auch für Tschechien beispielsweise, die zum Teil besser beliefert sind, weil offensichtlich dieser Markt auch attraktiver ist für die Pharmaunternehmen. Das heißt, wenn ich eine begrenzte Produktionskapazität habe, schauen auch die Unternehmen, Stichwort freier Markt, in welchem Markt kann ich mein Produkt auch möglichst, gewinnbringend auch veräußern.
Deswegen gibt es ja im Moment, zumindest hört und sieht man das manchmal auch, sowas wie einen Medikamententourismus, dass Bürger in Grenzregionen zu den Ländern, die Sie gerade angesprochen haben, einfach mal rüberfahren. Das ist dann auch legitim sowieso, aber auch sinnvoll. Und da kann man sich auch darauf verlassen, dass man da vernünftige Medikamente bekommt.
Man kann sich darauf verlassen, dass man vernünftige Medikamente bekommt, auf jeden Fall. Die Medikamente im Bereich der EU sind unter gleichen Kriterien zugelassen. Es gibt nur eine zentrale Zulassung und die Qualitätsaspekte sind für den kompletten Bereich der EU die gleichen. Also insofern ein Arzneimittel aus den Niederlanden oder Italien entspricht genauso den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs und der Zulassungsbehörde wie ein entsprechendes Arzneimittel hier im deutschen Markt.
Wir kommen so langsam zum Ende, Herr Langer. Jetzt würde ich Sie gerne nochmal als Hochschullehrer ansprechen und Sie fragen, ob all das, was wir beispielsweise jetzt gerade besprochen haben, auch für Ihre Studierenden ein Thema ist. Also ist das auch Teil des Studiums, dass man über solche Zusammenhänge sich informiert und austauscht, dass man über die Zusammenhänge weiß und den Markt versteht? Oder ist das für die Studierenden gar kein Thema, weil sie ja ganz andere Berufswünsche möglicherweise haben?
Also dieses Marktverständnis, Vertriebswege und so weiter sind sicherlich kein Schwerpunkt im Pharmaziestudium. Das Pharmaziestudium ist ein sehr naturwissenschaftlich orientiertes Studium. Da geht es um die Chemie der Arzneistoffe, die Wirkung der Arzneistoffe und so weiter. Es gibt allerdings auch Lehrveranstaltungen und hier biete ich beispielsweise auch ein Seminar an im Bereich Qualitätsmanagement bei der Herstellung von Arzneimitteln. Und im Rahmen dieses Seminars Qualität gehe ich auch auf die Vertriebswege, die weltweite Produktion von Arzneimitteln etc. ein, um auch die Studierenden hier ein bisschen zu sensibilisieren, zu informieren, wo kommen eigentlich die Produkte her, warum macht es Sinn, in Asien zu produzieren, Kostenaspekt, wo liegen aber auch die Herausforderungen. Also es sind durchaus Themen, die mit beleuchtet werden, die aber sicherlich im Pharmaziestudiengang keinen Schwerpunkt einnehmen.
Ja, blicken wir mal zum Schluss in die Zukunft, vielleicht auch so ein bisschen in die Glaskugel, das gehört dann ja auch dazu. Wird es Ihrer Einschätzung nach immer mal wieder zu Engpässen bei Medikamenten kommen oder glauben Sie, dass die Politik, sofern es sie denn gibt, verstanden hat und jetzt wirklich effektiv gegensteuert?
Also aus meiner persönlichen Sicht wird es immer wieder auch mal zu Engpässen bei der Arzneimittelversorgung kommen. Das war in der Vergangenheit so in den letzten Jahren und ich denke, es wird sich auch in Zukunft daran nichts ändern. Es wäre wünschenswert, dass man natürlich von politischer Seite sich Gedanken macht, dieses System zu stabilisieren und gewisse Basisarzneimittel auch stabiler verfügbar zu machen für den europäischen Bereich. Da ist sicherlich momentan der politische Wille da. Ich hoffe, der politische Wille ist auch noch in ein oder zwei Jahren da, weil sowas hier zu etablieren wird Zeit in Anspruch zu nehmen, Produktion auch wieder zurückzuholen und es wird natürlich auch mit erhöhten Kosten verbunden sein.
Oder würden Sie sogar im Endeffekt für einen möglicherweise relativ radikalen Systemwechsel plädieren und sagen, wir müssen uns grundsätzlich mal was ganz Neues überlegen in Sachen Rohstoffproduktion, in Sachen Verteilung, wie auch immer. Oder glauben Sie, nein, es funktioniert schon, wir müssen an einzelnen Stellschrauben drehen?
Ich bin der Auffassung, dass das System grundsätzlich als globalisiertes System funktional ist und auch in den vergangenen Jahren recht gut funktioniert hat. Wir sind momentan in eine Pandemiesituation reingeraten, die wir in den letzten Jahrzehnten so nicht hatten. Man hat neue Erfahrungen gesammelt. Und man muss sicherlich das ein oder andere, was vielleicht so ein bisschen auf Kante genäht war, auch ein bisschen breiter aufstellen. Also beispielsweise sich Gedanken machen, auch bei Rohstoffen, dass man weltweit vielleicht nicht nur ein oder zwei Anbieter für gewisse Rohstoffe etablieren sollte, sondern dass vielleicht drei oder vier Anbieter eine ganz gute Möglichkeit wären. Und dann kann man aber durchaus aus meiner Sicht dieses globalisierte System beibehalten. Man muss es, denke ich, auch beibehalten, weil der Pharmamarkt wirklich ein globaler Markt ist.
Nicht alles ist also offenbar schlecht in diesem System, haben wir heute gelernt. Wobei es im Moment tatsächlich große Schwierigkeiten gibt. Die Lage hat sich deutlich verschärft, sagt Klaus Langer. Wahrscheinlich sind im Moment rund 1000 Medikamente nicht oder nur schlecht verfügbar. Eine erschreckend hohe Zahl, wie er selber gesagt hat. Es hat viele, viele Gründe. Es gibt nicht den einen Grund, aber insgesamt funktioniert das System. Aber es gibt durchaus auch Potenzial zur Verbesserung, beispielsweise Anbieter auch in die EU zurückzuholen. Insofern haben wir heute viel von Problemen gehört, aber auch durchaus Lösungsvorschläge. Und so gesehen war es nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr hilfreich. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Klaus Langer.
Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch und besten Dank.
Dankeschön.